Guten Morgen miteinander. Ja, Susanne hat gesagt, dass ich da ausführlich werde. Ich hoffe, ich werde nicht zu ausführlich, dass ihr dann alle irgendwie wegdämmert. Es hat einmal einmal vor Jahren der Papst, der gestorben ist, zur Begrüßung von einer, so irgendwie vom, weiß nicht von was, hat er gesagt, ich habe eine lange Predigt mitgebracht. Ich habe sie aufgeschrieben und ihr könnt sie lesen. Und dann hat er irgendetwas Kurzes erzählt. Ja, das hat mir gefallen. Das habe ich mir gesagt. Ja, Leute, die es zu etwas gebracht haben, die faszinieren. Und es war da kürzlich in der Zeitung ein Bericht von Yvonne Bettkober. Eine Frau, die es zu etwas gebracht hat. Und wirklich erstaunlich. Ich lese euch das direkt vor. Ihren ersten Kontakt mit einem Computer wird Yvonne Bettkober nie vergessen. Als junge Studentin in Berlin setzte sich wie alle anderen vor eines der Geräte, die im Hörsaal herumstehen. Irgendwann kommt der Tutor und fragt, warum sie nicht anfange. Sie antwortet, ich weiß nicht, wie man den Fernseher einschaltet. Ich hatte keine Ahnung, was ein Computer ist, erzählt sie jetzt und lacht. Ja, ich musste schon sehr viel nachholen. Das hat sie dann auch getan und eine Karriere hingelegt, die will man dem Forschung glauben, eigentlich gar nicht möglich ist. Yvonne Bettkober wurde 1974 im Tschad geboren, ist in Kamerun als eines von 5 Geschwistern aufgewachsen, besuchte die Grundschule in Lyon, machte mit 17 Jahren die Matura in Kamerun und studierte schließlich in Berlin Elektrotechnik. Heute ist sie eine gefragte Managerin mit 20-jähriger internationaler Erfahrung. Sie war 13 Jahre bei Microsoft, 3 davon in der Geschäftsleitung in der Schweiz. 2019 wechselte sie zu Amazon Web Service und baute in den letzten 3,5 Jahren eben mal das Cloud-Geschäft des US-Riesen in der Schweiz auf, der hierzulande seit 2017 aktiv ist. Und jetzt wechselt Yvonne Bettkober zu VW Deutschland und wird dort für, ich glaube, Change Management verantwortlich sein. Also eine Frau, die es zu etwas gebracht hat. Und das fasziniert, aus einfachsten Verhältnissen in eine solche Position gekommen. Diese Frau hat Karriere gemacht, hat es zu etwas gebracht. Und das fasziniert irgendwie, also mich auf jeden Fall und die Zeitung im Scheinern auch. Also das fasziniert. Und ich glaube, das ist so, weil wir es ja selbst auch gerne zu etwas bringen. In verschiedensten Bereichen. Im Arbeitsbereich oder auch bei der Musik, dass man etwas erarbeiten kann und präsentieren, beim Hobby zum Beispiel, dass man etwas erreichen will. Ich habe ja vor Jahren habe ich bei YouTube gesehen, wie einer aus einem Holzstück einen Hut gedrechselt hat. Etwas, was eigentlich unmöglich ist, einen Hut, der nachher oval ist, aus etwas Rundem zu machen, ist eigentlich unmöglich. Also für den Schreiner. Und da habe ich gedacht, das muss ich auch ausprobieren. Habe so lange getüftelt und gemacht und wieder geschaut, bis ich das selbst fertig gebracht habe. Weil ich wollte es zu etwas bringen. Ich glaube, das steckt in uns Menschen, der Wunsch, es zu etwas zu bringen. Und ohne diesen Wunsch gäbe es ja überhaupt keinen Fortschritt. Ohne den Wunsch, es zu etwas zu bringen, da wären all die Erfindungen, die uns das Leben erleichtern, die wären nie gemacht worden. Weil man wäre ja immer mit dem Status quo zufrieden gewesen. Und zwar, wie auch immer der ausgesehen hätte, wäre immer okay gewesen. Es hätte keinen Fortschritt gegeben. Und auch geistlich, wenn wir es nicht zu etwas bringen möchten, dann würden wir auch geistlich auf der Stelle treten. Also, es etwas zu bringen, das ist etwas, was in uns steckt. Und dieser Wunsch ist von Gott in uns hineingelegt. Darum hat ja Gott beim Schöpfungsbericht ja auch gesagt, beim Schöpfungsbefehl quasi, hat er gesagt, macht euch die Erde untertan. Er hat gesagt, gestaltet die Erde, macht etwas aus dem, was ich euch geschenkt habe, bringt es zu etwas. Also das ist in uns hineingelegt, ein Wunsch Gottes für uns. Und dann wundert es ja nicht, wenn Menschen es auch im Reich Gottes zu etwas bringen möchten. Und so ist es, dass die Jünger zusammen mit zwei Jüngern, mit ihrer Mutter zusammen zu Jesus gingen, um mit ihm über ihre Karriereplanung im Reich Gottes zu sprechen. Und wie das da zu und her gegangen ist und was sie gesagt haben, das wird uns jetzt Markus Moser vorlesen. Den Text aus Matthäus 20:20-28.
Gut, ich lese Matthäus 20:20-28.
Du musst, glaube ich, ein bisschen näher
noch. Noch ein bisschen näher, gut. Ja. Da trat zu ihm die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele.
Ist gut, danke. Danke, Markus, für die Lesung aus Matthäus 20:28. Ja, die Mutter von Jakobus und Johannes, die hatte den Wunsch, dass ihre Söhne es zu etwas bringen. Und das ist eigentlich gar nicht erstaunlich, dass sie diesen Wunsch hatte. Diesen Wunsch haben ja Mütter heute noch. Sie wünschen sich, dass aus ihren Kindern etwas wird. Viele Kinder erhalten Nachhilfestunde, damit sie es in der Schule zu etwas bringen. Und ich weiß ja, ich habe euch ja erzählt, dass meine Mutter auch sehr darauf aus war, dass aus mir etwas wird. Sie war ja todkrank und ihr Wunsch war es, dass aus mir noch etwas werden könnte. Und ich habe es euch erzählt, dass sie am Tag, bevor sie gestorben ist, meine Lehrerin zu sich zitiert hat und ihr gesagt, den Wunsch oder das Versprechen abgenommen hat, dass aus mir etwas werden würde. Also meine Mutter wäre ganz sicher auch bei Jesus vorstellig geworden und hätte gefragt, ob ich da nicht einen speziellen Platz ergattern würde. Und ich denke, es ist auch nicht so erstaunlich, dass Salome, die Mutter von Jakobus und Johannes, den Mut hatte, bei Jesus vorbeizugehen und zu fragen. Denn sie waren höchstwahrscheinlich verwandt mit Jesus. Sie war eine Tante und Jakobus und Johannes waren Cousin von Jesus. Und es ist eigentlich auch gar nicht so unverschämt, dass sie danach gefragt hat, weil Jesus selbst den Jüngern ja versprochen hat, dass sie auf Thronen sitzen werden. Also sie sind nicht einfach so auf diese Idee gekommen. Und ich lese euch das jetzt aus Matthäus 19:27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Also Jesus hat ja ihnen versprochen, dass sie es zu etwas bringen werden im Reich Gottes. Dass sie auf dem Thron sitzen werden. Und jetzt war Jakobus und Johannes bereit, sich diese Krone jetzt schon zu holen. Und die anderen Jünger, die waren natürlich erbost darüber. Und nicht das erste Mal stritten sie ja untereinander, die Jünger, wer der Größte ist im Reich Gottes, wer Karriere macht im Reich Gottes und wer die Krone trägt von ihnen, von den Zwölfen. Und dieses Mal waren sie besonders erbost, weil die zwei ihnen zuvor gekommen waren und schneller waren und gefragt haben. Und in diesen Streit hinein spricht Jesus mit ihnen und macht eine klare Ansage, wie man im Reich Gottes Karriere macht und wie man eben mit Macht umgeht. Und im Reich Gottes, da herrscht man nicht, da dient man. Im Reich Gottes macht man Karriere, wenn man die Krone abzieht. Im Reich Gottes bringt man es zu etwas, wenn man dient. Und das hat Jesus ja nicht einfach nur so erzählt. Das hat er vorgelebt. Er hat die Krone abgelegt, hat die Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden, hat als Mensch gelebt, wie wir alle, mit allen Einschränkungen, mit allen Nöten. Das hat er alles selbst an sich erlebt. Als Sohn Gottes hat er den Menschen gedient, ihnen geholfen, sie geheilt. Und letztlich hat er die Dornenkrone angezogen, um uns zu retten und zu erlösen. Die einzige Krone, die Jesus ja in seinem Leben auf der Erde anhatte, das war die Dornenkrone. Und an seiner Seite, links und rechts, waren nicht Johannes und Jakobus, sondern waren zwei Schwerverbrecher. Und das Bild hatte Salome, die für ihre Söhne einen guten Platz herausschinden wollte, vor Augen. Denn sie war eine der Frauen, die unter dem Kreuz stand, als Jesus gestorben war. Und da sah sie in unüberbietbarer Weise, was Jesus vorgelebt hat und gezeigt hat, dass man mit Macht auf eine andere Art umgeht und das Dienen etwas anderes ist im Reich Gottes. Dass der wahre König nicht herrscht, sondern dass er dient. Dass es nicht darum geht, eine Krone sich zu ergattern, sondern dass es darum geht, anderen Menschen zu dienen. Und er hat demonstriert und gezeigt, was man tut, wenn man es zu etwas bringt im Reich Gottes. Man dient. Und das ist ja in unserer Gesellschaft gerade umgekehrt. Die Menschen, die es zu etwas gebracht haben, denen wird gedient, weil das sind ja die Leute, die von Bedeutung sind und die haben Bedienstete. Die Royals, VIPs, gute Kunden, das sind Menschen, die haben es zu etwas gebracht und andere dienen ihnen. Die haben Bedeutung. Menschen mit Helfer haben Bedeutung. Bedeutungsvoll sind Professoren, nicht Assistenten. Von Bedeutung ist der Arzt, der operiert und nicht der Anästhesist. In unserer Gesellschaft, da wird denen, die von Bedeutung sind, gedient. Aber im Reich Gottes sind die von Bedeutung, die dienen. Bei Gott sind die VIPs, die Bedeutung haben. Die Menschen, an denen er besonders Freude hat, das sind die Menschen, die dienen. Aber dienen, das bedeutet im Normalfall einen sozialen Abstieg. Und sozialer Abstieg, der kratzt an unserem Stolz. Es kratzt an unserem Stolz, wenn nicht wir im Mittelpunkt stehen. Wenn der Dank an andere geht, wenn andere mehr gefragt sind, wenn andere bestimmen, was gemacht wird. Das kratzt an unserem Stolz. Darum dienen wir Menschen nicht besonders gerne. Wenn man trotzdem dienen möchte, dann muss man den eigenen Stolz ablegen. Denn was uns vom Dienen abhält, das ist unser Stolz. Und in dieser Geschichte, da ist ja auch der Stolz das Thema. Die Motivation von Salome und Jakobus und Johannes, die Ehrenplätze zu ergattern, war Stolz. Warum die Jünger so böse wurden, erzürnt waren über dieses Vorgehen, war, dass sie selber stolz waren. Und dass sie sich immer wieder untereinander gestritten hatten, wer der Größte unter ihnen ist, das war auch ihr Stolz. Stolz ist das, was hindert zu dienen. Und darum muss man seinen Stolz loswerden, wenn man für Gott brauchbar werden will. Wenn man von Bedeutung sein will im Reich Gottes, wenn man es zu etwas bringen will, weil Gott etwas durch mich selbst wirken kann. Dann muss man den Stolz ablegen. Und um den Stolz abzulegen, muss man natürlich zuerst wissen, ob man überhaupt stolz ist. Und wenn ja, warum und in welchen Bereichen? Und da ist es immer wieder gut, sich selbst zu hintersinnen, zu reflektieren, um dieser Sache ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und so möchte ich heute Morgen mit euch einen Blitztest machen, einen Stolz-Blitztest. Mit ein paar Fragen. Die eine Frage ist, ziehe ich die Aufmerksamkeit gerne auf mich? Im Gespräch, es gibt ja Menschen, wenn man zusammensitzt, dann dreht das Gespräch sich immer um diese Person. Oder sie ist einfach im Zentrum des Gesprächs. Oder vielleicht redest du nicht so gerne und brauchst Aufmerksamkeit mit deinem Outfit. Ich denke, ich habe ja meine Kleider früher selber genäht, oder? Ich war ja ein Schneider, autodidaktischer Schneider. Aber das war auch eine Form von Aufmerksamkeit erregen, von Stolz. Darum ziehe ich die Dinge nicht mehr an und schneide nicht mehr selber. Das überlasse ich meiner Frau. Oder die andere Frage ist, bin ich neidisch, wenn andere Erfolg haben? Karriere machen, im Rampenlicht stehen. Und das merkt man, da kann man schon sagen, ja, das bin ich natürlich nicht und so, die Frau Bettkober soll nur machen und so. Aber wenn man dann am Nörgeln ist und so die Fehler sucht und so weiter, dann merkt man plötzlich, ganz so ist es vielleicht doch nicht. Oder habe ich Angst vor dem Versagen? Kann ich nicht verlieren? Meide ich darum Leute, die Verlierer sind? Beginne ich, wenn ich verliere, faul zu spielen? Habe ich Angst vor Ablehnung? Zeige ich darum meine Gefühle nicht? Sage ich darum nicht, was ich wirklich denke, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden und das an meinem Stolz kratzt? Oder ist es mir wichtig, was andere denken? Wahre ich meine Fassade nur immer? Alles muss schön sein, stimmen. Lüge ich, um in einem guten Licht zu stehen? Zum Beispiel übertreiben, angeben? Kann ich Fehler zugeben oder muss ich Fehler vertuschen, abschieben, andere dafür verantwortlich machen? Oder bin ich immer wieder in Konflikte verstrickt? Das ist auch so eine Frage, ist dann manchmal selbst, weil man denkt, sind alle so komisch um mich herum, es gibt immer Streit, oder? Dann irgendwann muss man vielleicht fragen, ja, vielleicht bin ich der Grund für diesen Streit? Oder kann ich mich ein- und unterordnen? Kann ich mich in eine Schlange einordnen, wo auch immer? Kann ich warten? Kann ich Anweisungen befolgen? Oder muss es immer nach meinem Kopf gehen? Kann ich mir helfen lassen? Bei der Arbeit, mich ergänzen lassen von anderen, die Ideen von anderen umsetzen? Oder kann ich mir helfen lassen von anderen Leuten? Ich war diesen Frühling an einer Konferenz und dann bin ich in einer Fahrgemeinschaft mit Pastorenkollegen gefahren. Und die sind alle ein bisschen jünger als ich. Dann haben wir gesagt, wir machen ab beim Auto. Und dann bin ich raus nach der Veranstaltung mit meinem Gepäck und bin zum Auto gelaufen. war einfach kein Auto mehr da. Und habe ich gedacht, ja, die wollen mich einfach verarschen, oder? Das kenne ich schon. Die machen sich keinen Spaß aus mir. Oder sind entrückt, kann auch sein, die fromme Variante. Dann habe ich gedacht, ja, ich laufe mal Richtung Richtung Himmel, himmlisch war es schon, ja, Richtung der Stelle, wo alle sich so ein bisschen zum Abfahren treffen. Und dann waren sie da und haben dort gewartet. Haben mir natürlich nicht gesagt, dass sie umdisponiert hatten und so. Und dann kam der eine und sagte, komm, gib mir deine Tasche und so. Da habe ich gedacht, oh, wow, ist es schon so weit, dass man ihr geholfen wird, das Gepäck einzuladen? Ja, da kommst du dir schon ein bisschen seltsam vor. Kannst du dir helfen lassen? Habe ich natürlich gerne angenommen, ist klar. Kannst du dir helfen lassen von anderen? Oder lebe ich in einer Erwartungshaltung? Habe ich die Erwartung, dass mir gedankt wird, Lob, Anerkennung, dass mir Privilegien gehören? Das sind so ein paar Fragen. Wenn du jetzt eine von diesen Fragen mit Ja beantworten konntest, dann bist du stolz. Wenn du keine von diesen Fragen mit Ja beantworten konntest, dann bist du sehr stolz. Weil jeder von uns ist in einer gewissen Weise ein bisschen stolz. Das gehört einfach zu unserem Wesen. Das steckt in uns drin. Es ist ganz normal. Wir haben einen natürlichen Hang zum Stolz. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen ein bisschen versteckter, die kaschieren das elegant und andere, bei denen ist es etwas offensichtlicher. Aber Stolz ist etwas, das uns alle irgendwie angeht. Aber Stolz hindert uns daran, zu dienen. Und es hindert uns daran, dass wir von Bedeutung sind für das Reich Gottes, dass Gott uns gebrauchen kann. Da ist der Stolz das Problem. Der große Evangelist des 19. Jahrhunderts, der Dwight Moody, der sagte, wir können für Gott zu groß sein, um uns zu gebrauchen, aber nie zu klein. Wir denken oft, wir sind zu klein, damit uns Gott gebrauchen kann für den Bau von seinem Reich, aber es ist gerade umgekehrt. Wir sind meistens einfach zu groß. Es ist nicht unser Unvermögen, unsere Defizite, die uns hindern, brauchbar zu sein für Gott, sondern es ist unser Stolz. Es ist unser Stolz und darum muss man den Stolz loswerden. Man muss ihn schon loswerden, um überhaupt Teil von Gottes Reich zu werden. Muss man werden wie ein Kind, sich erniedrigen. Es ist schon zu Beginn so. Und wenn man im Reich Gottes etwas bewegen will, von Bedeutung sein möchte, dann muss man dienen. Und ja, den Stolz abzulegen, um für Gott brauchbar zu werden, da ist es manchmal hilfreich, wenn man ein paar positive Gedanken im Hinterkopf hat. Ja, wir alle sind ja so geprägt, dass man sich lieber dienen lässt und Dienst ist nicht so angesehen. Und dann hilft es mit motivierenden Gedanken. Und so möchte ich euch noch eine Motivationsspritze mit auf den Weg geben, für Gott brauchbar zu werden. Und der erste Gedanke, den ich euch weitergeben möchte, wenn du dienst, dann dienst du als Gekrönter. Du hast ja schon die Krone an. Die musst du dir nicht ergattern. Du bist bereits gekrönt. Im Psalm 103 steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht. Und du wieder jung wirst wie ein Adler. Jesus krönt uns alle mit seiner Gnade. Wir sind alles Gekrönte. Wir sind mit seiner Gnade und Barmherzigkeit gekrönt, weil er uns erlöst hat. Weil er uns ein Leben schenkt in seiner Gegenwart. Weil er uns immer so viel Gutes tut. Weil er uns immer wieder vergibt, wenn unser Stolz durchbricht. Weil er der ist, der so viel Geduld hat und uns am Ende des Lebens die Krone des Lebens aufsetzt, das ewige Leben. Wir sind Gekrönte. Und wenn wir dienen, dann tun wir es als Gekrönte. Als Königskinder dienen wir. Wir dienen als Kinder des Gottes, der sich nicht zu schade war, die Füße seiner Jünger zu waschen. Wir dienen als Gekrönte. Das ist eine ganz andere Haltung. Da muss man nicht gebückt daherkriechen, sondern man kann erhobenen Hauptes seinen Dienst tun, wie es Jesus getan hat. Und das andere ist, wir dienen auf unsere Art. Jeder dient mit seinen Gaben, mit seinen Kräften, mit der Zeit, die er hat, mit seinen Möglichkeiten, mit dem Auftrag, den er von Gott hat und an dem Platz, den ihm Gott zugewiesen hat. Du musst nicht dienen, wie andere dienen. Du musst nicht so dienen, wie es andere von dir erwarten. Und du musst auch nicht so dienen, wie es dir überhaupt nicht entspricht, sondern du kannst so dienen, wie es für dich gut ist und was Gott für dich gedacht hat. Du kannst dienen mit dem Küchenschurz oder im Döbjes, wie Frau Bettikofer vermutlich. Oder du kannst in Überhosen dienen oder im Kittel, mit Hut oder Krawatte. Du kannst auf ganz unterschiedliche Arten dienen. Und einer, der das begriffen hatte, das war der ehemalige Präsident Jimmy Carter. Jimmy Carter war Präsident, als ich jung war, war er Präsident. Sehr bescheidener Mann, ja, das ist noch nicht so lange her. Also ich habe bloß eine kleine Amnesie, aber eigentlich ist es nicht lange her. Er war einfach schon eine Zeit her. Aber er hat, noch als er über 90 war, hat er Sonntagsschule gegeben in der Baptistengemeinde in den Südstaaten. Man muss natürlich sagen, es war nicht für Kinder Sonntagsschule, sondern Sonntagsschule im amerikanischen Sinn für Erwachsene, eine Bibelstunde. Aber er hat Bibelstunde gemacht in der Gemeinde. Die heutigen ehemaligen Präsidenten. Der eine, der will uns und der ganzen Welt weismachen, dass man mit Lügen und Betrügen an der Macht bleiben sollte. Und der andere hat gestern im Hallenstadion für viel Geld Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt. Und der andere hat gedient als Präsident der Vereinigten Staaten, war damals auch der mächtigste Mann der Welt, und als Sonntagsschullehrer. Also er hatte begriffen, dass man auf unterschiedliche Art dienen kann. Du kannst dienen als Leiter oder als Mitarbeiter. Du kannst dienen als Vollzeiter, der finanziert wird von den Gemeindegliedern oder eben als in deinem Beruf oder als Ehrenamtlicher. Du kannst im Rampenlicht stehen und du kannst hinter den Kulissen wirken. Dienen hat ganz unterschiedliche Formen. Und dienen muss nicht immer so sein, dass man irgendwo im Keller etwas wurstelt. Das ist nicht so. Man kann auch im Rampenlicht stehen und dienen. Wichtig ist die Einstellung. Was habe ich für eine Einstellung? Mache ich es aus Stolz und Geltungsdrang oder als Dienst für Gott, für Jesus und die Mitmenschen? Und Gott kann jeden gebrauchen. Jeden. Wie mutig gesagt, das ist keiner zu klein. Das ist nicht das Problem. Er kann nur die nicht gebrauchen, die zu groß sind, um zu dienen. Dort geht es nicht. Und so der nächste Gedanke, so als Motivation, das ist, dienen macht Freude. Dienen macht Freude. Wird so nicht gesagt, aber es ist so. Meinst du, Gott hätte 4000 Jahre lang mit seiner Fürsorge, mit seiner Hilfe, mit seinem Zuspruch, mit seiner Treue Menschen begleitet und ist für sie da gewesen, wenn es ihm nicht irgendwie Freude gemacht hätte? Meinst du, Jesus ist Mensch geworden, hat sich mit Menschen umgeben, mit Randständigen, hat Leute an den Tisch geholt und hat Menschen gedient, geheilt, mit ihnen gesprochen, den Jüngern die Füße gewaschen, wenn es ihm nicht irgendwie Freude gemacht hätte? Also, ich glaube wohl kaum. Dienen macht Freude. Dass es keine Freude macht, dass Dienen keine Freude macht, das will dir Gottes Widersacher einreden. Und will, dass, du genau wie er durch Stolz zu Fall kommst. Das ist ein etwas, was Gottes Widersacher erzählt. Oder es erzählen dir Menschen, die nicht erlebt haben, dass dienen Freude machen kann. Und manchmal sagt man sich das selbst, weil man negative Erlebnisse mit dienen gemacht hat. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, die gibt es auch. Es gibt negative Erlebnisse mit dienen. Ja, dienen, das kann harte Arbeit sein. Das kann belastend sein. Verantwortung kann erdrücken. Das kann frustrierend sein. Dienen kann ein Kampf sein. Dienen kann ein Opfer sein. Und ich meine, Jesus hat ja das selbst erlebt. Am Kreuz, was es heißt zu dienen. Das war ein Opfer. Manchmal gibt es Momente, da macht ihnen nicht keine Freude. Aber weißt du was? Wenn es dir auch keine Freude macht, es macht Gott eine Freude, wenn du dienst. Es macht Gott eine Freude. Denn es gibt ein Gleichnis, in dem Jesus davon spricht, wie er Freude hat, wenn Menschen ihre Gaben einsetzen. Und er dort sagt, zu dem Knecht, der seine Gaben eingesetzt hat, geh ein zu deines Herrn Freude. Gott freut sich, wenn wir dienen. Und wenn es dir keine Freude macht, dann darfst du wissen, wenn du dienst, macht es im Minimum Gott eine Freude. Und das motiviert doch zu dienen, wenn auch dienen manchmal ein Opfer darstellt. Und so der letzte Gedanke ist, dienen ist manchmal ein Opfer, aber was es immer ist, dienen ist immer eine Art von Anbetung. Dienen ist immer Anbetung. Denn wenn wir dienen, dann machen wir das für Jesus. In Matthäus 25 sagt Jesus, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr für mich gemacht. Das habt ihr für mich gemacht. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist das Gleichnis, wo er sagt, ich bin krank gewesen und alleine und ihr habt mich besucht, habt mir Wasser zu trinken gegeben. Und sie fragen, ja, wann haben wir dich so gesehen? Dann sagt er, was ihr einem von den geringsten meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn du dienst, dann tust du das für Jesus. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, dann ist das ein Dienst für Jesus. Wenn du dich um Menschen kümmerst, tust du das für Jesus. Wenn du eine Leitungsfunktion einnimmst, tust du das für Jesus. Praktische Hilfe. Du tust es für Jesus. Du machst es nicht für Menschen. Du machst es für Jesus. Und diese geistliche Wahrheit, die hilft beim Dienen. Vor allem dann, wenn man dient, um Menschen zu gefallen. Da muss man sagen, hey Junge, da bist du falsch gepolt. Du tust es nicht für die Leute. Weil die Leute, die werden vielleicht nicht dankbar sein, die werden es nicht schätzen oder sie wollen es gar nicht. Du machst es nicht für die Leute, das wird scheitern. Kann ich euch sagen, habe ich schon ausprobiert. Du musst es für Jesus tun und nicht für Menschen. Das hilft, wenn du ihnen gefallen möchtest. Und natürlich auch dann, wenn du wenig Wertschätzung erfährst. Das ist ja oftmals so, weil ja dienen nicht mit so viel Wertschätzung verbunden ist manchmal. Dann fühlt man sich wenig wertgeschätzt. Und wir sagen, nein, das ist mir eigentlich egal, was die Leute sagen. Ob ich da Dank erhalte, spielt mir keine Rolle. Ich mache es ja für Jesus. Fertig. Aus. Oder es hilft auch, wenn man einen Dienst tut, der unscheinbar ist. Und vielleicht im ersten Moment denkt man, das bewirkt ja gar nichts. Man hat eine Veranstaltung mit ganz wenig Leuten und dann denkt man sich, ja, Mensch, du, was mache ich denn hier, da 2-3 Leute anwesend? Rentiert das überhaupt? Was bringt das hier? Man sagt, egal, was es bringt. Natürlich soll man nach dem Nutzen fragen, aber manchmal muss man sagen, nein, das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, bin ich bereit, das für Jesus zu tun? Bin ich bereit, einen ganz kleinen Dienst zu tun? der vielleicht sogar unsinnig scheint, aber ich tue es für Jesus und dann ist das schon genug. Mir hat das geholfen zu sagen, ich tue es für Jesus und nicht für Menschen, als ich Abwart war. Ich war ja 13 Jahre Abwart in einer Gemeinde, Hausmeister auf Hochdeutsch. Und Hausmeister zu sein, ich war bezahlt in einem gewissen Sinn oder über eine günstige Wohnung und so. Also die Leute haben gesagt, ja okay, wir haben jemanden, der putzt, der ist bezahlt und es ist immer sauber gewesen. Also das ist ein Job. Da hast du nicht sehr viel Wertschätzung. Es ist jedes Mal dasselbe, oder? Weil der Dreck, der kommt jede Woche wieder und also die macht immer dasselbe. Es ist langweilig, es ist nicht berauschend, also da gewinnt man keinen Blumentopf damit. Und dann musste ich mich immer wieder sagen, ich mache es nicht für Menschen, wenn es mir nach der Arbeit schwer fiel, mich noch einmal zu motivieren oder abends noch mal zu putzen und so. Das war nicht meine oberste Leidenschaft, oder? Ich bin kein Putzfanatiker. Da musste ich sagen, du machst es für Jesus. Du machst es nicht für die Leute, nicht für den Dank, nicht für weiß nicht was, sondern du machst es für Jesus. Und es ist eine Form von Anbetung. Das ist meine Form von Anbetung, weil ich es für Jesus mache. Ich bete Jesus jetzt auf diese Art an, mit Putzlappen und dass ich eben noch einmal putze, obwohl ich mich aufgeregt habe, dass schon wieder Schmutz hereingebracht wurde. Das ist meine Form von Anbetung. Was ich hier tue, ist Anbetung. Ich bete den Gott an, dessen Wesen das Dienen ist. Das Wesen Gottes ist das Dienen. Und ich bete Jesus an. Der Herrscher des Königsreichs, in dem das Höchste das Dienen ist. Ich bete den Geist an, der dient, der Gaben gibt, um einander zu dienen. Und ich bete Jesus an, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, seine Krone abgestreift hat und die Dornenkrone angezogen hat. So wie er es hier am Ende seiner Ausführung zu der Karriereplanung von Jakobus und Johannes sagte. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen und uns ein Beispiel zu geben, wie man im Reich Gottes von Bedeutung ist, dann, wenn man anderen dient.